seit über 300 Jahren. Wir kennen keine Erjochung, wären wir um den Rock. Bei uns ist keiner der Letzte, bei uns gibt keiner der Erste.
Ja, es gibt gar keinen wirklichen Begriff, mit dem man let the balls roll wäre vielleicht passend als Auftakt, aber mir ist zumindest nichts bekannt, wie man ein Flipperspiel beginnt. Man beginnt es ja durch Abziehen der Kugel, vielleicht können wir das nachher, vielleicht kann Peter Dümmler, ich mache heute mal was Ungewöhnliches, ich lobe ihn gleich zu Anfang, der Peter Dümmler von Merlin Sound in Neuwied-Heddesdorf, der bekommt diesmal wieder eine etwas schwierige Aufgabe, weil er hoffentlich das Ganze so mischt, dass man im Hintergrund auch gut hört, wo wir denn hier sind. Weil wir sind in Neuwied in der Hermannstraße im Deutschen Flippermuseum und bei mir ist Axel Hillenbrand. Hallo Axel.
Hallo Rainer, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, also ist ein Thema, was ich auch schon lange auf dem Schirm hatte und zuletzt mit prominenter Unterstützung ist es dann wieder aufs Tapet gekommen, als ja, Prominenz vielleicht dann auch wieder nur für Leute so in unseren Jahrgängen. Als Ingolf Lück hier kürzlich im Schlosstheater zu Gast war, da habe ich ihn halt auch darauf angesprochen, ob er denn irgendwie ein bisschen einen Draht hier zu Neuwied hätte und ob ihm hier irgendwas besonders gut gefallen würde. Er sagte, ja klar, das Flippermuseum, das ist der Hammer. Da war er völlig begeistert von. Ich nehme an, ihr kennt euch dann auch und er hat da nicht nur...
Genau, wir kennen uns und schön, dass Ingolf war schon mehr als einmal bei uns und das ist immer schön. Der ist ganz begeistert
beim Thema. Und es, also Deutsches Flippermuseum, das hört sich ja nun schon gewaltig an. Gibt es denn noch andere oder ist es tatsächlich das deutsche Flippermuseum?
Also wir sind ja seit 2006 am Start. Der Verein ist ein ehrenamtsbetriebenes Museum. 2005 haben wir den Verein gegründet. 2006 haben wir das Museum eröffnet. Und damals waren wir nach eigener Kenntnis neben der Pinball Hall of Fame in Las Vegas das zweite weltweite Museum und das erste in Europa nach unserer Kenntnis. Mittlerweile gibt es zum Glück etliche andere Museen, zum Beispiel Museum Schwerin, Arkademuseum und Flippermuseum Seligenstadt und einige andere. Das freut uns natürlich sehr, dass sich da so etwas in Bewegung geraten ist.
Ach was, tatsächlich. Ja. Aber hängt dann vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass die Optionen, dieses Freizeitvergnügen da zu betreiben, wo es klassisch beheimatet war, nämlich in den Kneipen, immer noch weniger geworden ist? Oder war das 2006 schon durch?
Also es gibt immer verschiedene Wellen. Also grundsätzlich ist der Flipperautomat ein Freizeitgerät, ganz klar. Und auch bei uns in Deutschland sehr stark beheimatet in den Gaststätten. Ja. Und mit dem allgemeinen Gaststättensterben haben wir natürlich auch ein Flippersterben gehabt. Und wir hatten so Wellen gehabt, ich sag mal 60er, 70er war durchaus eine Hochzeit des Flipperautomaten. Dann war die 80er Jahre, da kamen die Videospielautomaten auf. Dann ist der Flipperautomat ein bisschen nach hinten gedrungen. Und später in den 90ern gab es nochmal einen kurzen Hype. Da waren wir die Flippergeräte ein bisschen in der Öffentlichkeit präsent, aber dann ist das eigentlich immer weniger geworden und mittlerweile kann man sagen, 80-90% der heute gebauten Flippergeräte gehen in den privaten Hand.
Private Hand, ja. Okay, und aber in den 90ern, da gab es da tatsächlich nochmal einen Aufwind.
Es gab nochmal so einen kurzen Peak, will ich mal sagen, für ein paar Jahre. Da ist der Addams Family zum Beispiel auf den Markt gekommen, der meistgebaute Flipper mit über 20.000 Exemplaren und ich denke, das war auch so ein bisschen, Dot-Matrix-Geräte kamen auf, also ein besonderes Display, was ein bisschen reizvoller wirkte. Dann auch diese starke Konzentration auf Filmthemen und vielleicht auch die Erweiterung in den Osten. Da ist ja auch die Mauerfall und alles gewesen. Da ist natürlich auch nochmal Absatzmärkte entstanden.
Ja. Okay, aber fangen wir mal bei dem Museum hier ganz vorne an, weil das ausgerechnet in Neuwied das erste in Europa entsteht. Also ich meine, wann sonst wird Neuwied in einem Atemzug mit Las Vegas genannt? Das ist ja schon ein bisschen ungewöhnlich. Wie kommt's? Also bist du der Geist dahinter oder gibt es da mehrere? Also um ein Museum aufzubauen, da kann ich mich ja auch schlecht hinstellen und stelle da zwei halb funktionierende Automaten hin. Und also, ja, vielleicht kannst du mal ganz vorne ausholen, wie ist die ganze Geschichte entstanden?
Ja, vielleicht, wie kam ich überhaupt zum Flipperautomaten? Ja. Ich hatte als Kind ein bisschen geflippert, aber es war auch immer so in Bezug auf diese Videospiele, weil das genau in dieser Alterskohorte war ich da, dass so dieser Wechsel war vom Flipperautomaten zum Videospiel. Und ich habe dann meine Diplomarbeit, meine zweite, geschrieben zum Thema Star Trek, Raumschiff Enterprise. Und da habe ich dann erfahren, dass es auch einen Flipper zu dem Thema gibt.
Okay, und in welchem Fachbereich schreibt man Diplomarbeiten über Star Trek?
Ja, also die erste habe ich über die Simpsons geschrieben, in Sozialarbeit, und die zweite in Diplompädagogik über im Star Trek. Und es ist eher ein soziologisches Thema gewesen, will ich mal sagen. Die Ausrichtung war also eher soziologisch.
Okay, und dann also der Bezug, wie eine Zukunftsvision da in einer TV-Serie dargestellt wird, oder?
Ja, es war so ein bisschen, also Norbert Elias, ein bekannter Soziologe, Prozess der Zivilisation, der hat anhand von Manierbüchern geschaut, wie sich Staaten und auch Gesellschaften entwickelt haben. Also wie ist das Verhältnis gewesen zwischen Übergeordneten, Untergeordneten, zwischen Mann und Frau etc. pp. Anhand von eben Manierbüchern. Die gab es ja damals, Knigge und etc. Ja. Und ich habe mir überlegt, Star Trek gibt es ja auch über Jahrzehnte. Und wenn man so die alten Folgen anschaut mit Captain Kirk, wie hat der sich gegenüber Frauen verhalten? Wie hat der sich in Situationen gegenüber Vorgesetzten verhalten oder Untergebenen? Oder wie hat er gegen andere Staaten oder anderen Imperien, will ich mal sagen, da gewirkt. Und dann später Captain Picard, der wieder eine ganz andere Vorgehensweise hatte. Wenn man guckt, bei Star Trek war die Frau Kommunikationsoffizierin. Mhm. Und in der nächsten Staffel waren es dann auf einmal Psychologin, Ärztin. Und später ist dann auch eine Captain gewesen, Captain Janeway. Und anhand dieser Serie habe ich eben das verglichen, sozusagen mit der jeweiligen Entwicklung der Staaten, der amerikanischen Gesellschaftsveränderungen und so weiter.
Ja, interessant. Und ich begebe mich jetzt auf dünnes Eis, aber war nicht auch so ein bisschen, als das losging, so die Parallele auch Captain Kirk und Kennedy, dass das irgendwie eine gewisse Rolle gespielt hat und dass ja da auch frühzeitig auf jeden Fall schon Themen angegangen wurden, die man heute gar nicht mehr wahrnimmt, die für damals aber revolutionär war. Also der erste Kuss.
Genau, erster Kuss zwischen einer Schwarzen und einem Weißen. Gut, er war damals noch durch eine fremde Macht gesteuert, aber
immerhin.
Es war auf jeden Fall, also Star Trek war immer sehr modern, sehr offen, sehr liberal, das auf jeden Fall.
Und diese Kennedy-Geschichte, ist da was dran oder habe ich mir das gerade ausgedacht?
Kennedy sagt mir jetzt momentan so direkt.
Also, dass die Figur des Kirk ein bisschen an dem JF orientiert war. Aber das, wie gesagt, es kann sein, dass ich mir das
kann sein, also ist mir aber auch nicht bekannt.
Ja, ich denke zumindest eine gewisse optische Ähnlichkeit.
Genau, die ist auf Person jeden Fall da, genau. Und wie gesagt, sehr liberal, für die damalige Zeit sehr offen und von daher absolut positive Einstellung auch.
Okay, jetzt von der Diplomarbeit zum Flipper.
Genau. Ja, ich habe in meinen Recherchen zu dem Thema habe ich auch festgestellt, es gibt einen Flipper-Automaten. Und da habe ich mir überlegt, ach, das wäre ja eigentlich eine schöne Sache. Da könntest du dich ja belohnen am Ende der Diplomarbeit und holst dir so einen Flipper. Und den habe ich schon damals, das war irgendwie 2000 etwa, habe ich mir den auf eBay ersteigert. Überhaupt keine Ahnung von Technik gehabt. Ich habe mir den ersteigert und habe dann...
Weißt du noch, wie viel du dafür ausgegeben hast?
Das waren ja noch Mark. Ja. Das waren 900 Mark so etwa.
Oh. Geht ja noch.
Ja, damals war das ein üblicher Preis. Ja. Das Problem war nur, dass dieses Gerät technisch in einem sehr desolaten Zustand war. Ich hatte mich also da ein bisschen über den Tisch ziehen lassen, weil ich keine Ahnung davon hatte. Und ein guter Freund von mir, der Harald Fleischhauer, der ist Elektronikingenieur und der hat gesagt, ich helfe dir dabei beim Reparieren. So. Und dann ging das dann immer weiter, dann hatte ich einen zweiten Automaten gehabt und hat sich einen.
Also der hat das nicht nur gesagt, sondern weil...
Der hat es getan, natürlich, ganz klar. Guter Freund, wie gesagt.
Das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Nein. Man kennt das ja, dass Leute beim Umzug helfen und beim Renovieren und so weiter und nur wenn es dann ernst wird, nicht mehr da sind. Aber
ja, da steht Harald für ein.
Das hat ihn dann möglicherweise auch selbst ein bisschen gepackt gleich.
Richtig,
oder?
Weil er hat sich natürlich auch für die Technik interessiert. Und dann hatten wir ein gutes Kabel gehabt sozusagen. Ich als Restaurator, er um die technischen Umsetzungen. Und dann ging das immer weiter. Er hat ein Gerät gekauft und dann hatte ich auf einmal und immer mehr und 6 Stück in der Wohnung und irgendwie 10 oder 12 im Keller. Und dann hat meine Frau gesagt, ja, willst du nicht mal ein Gerät, also meine heutige Frau, damalige Freundin, will sie nicht mal ein Gerät verkaufen? Und das ist ja beim Sammler schwierig.
Ja.
Mit dem Hergeben ist es ja nicht so weit bei Sammlern. Und dann hatten wir überlegt, hatte ich vorher schon den Gedanken gehabt, man müsse es eigentlich mal öffentlich zugänglich machen, weil auch die Leute gesagt haben, aus dem Bekanntenkreis, macht das doch mal öffentlich, dass man uns die Geräte auch mal anschauen kann. Die gibt es ja nirgendwo mehr. Und dann kam die Idee mit dem Museum. Und da war uns halt von Anfang an sehr wichtig, dass wir auch ein Museum sind. Der Begriff Museum ist ja nicht geschützt, aber es gibt vom Deutschen Museumsbund und auch Museumsverband Rheinland-Pfalz, das sind ja beide Mitglieder bei beiden Verbänden, gibt es Vorgaben, was ein Museum leisten muss. Sei es Museumskonzept, sei es die Öffnungszeiten, 100 Tage in der Regel, etc. pp. Und uns war von Anfang an wichtig, dass wir das auch dementsprechend abbilden. Ja, und dann haben wir es dann 2006 gemacht.
Aber vielleicht zuvor noch mal ein paar Schritte zurück. Also erinnerst du dich, du bist ja keine Frau, von daher kann ich ja guten Gewissens fragen, was für ein Jahrgang?
1969.
Ah ja, okay, also sind wir ein bisschen auseinander, ich habe einen kleinen Vorteil. Und du sagst, dass du in Kinder- und Jugendzeit gelegentlich geflippert hast, aber dass da Videospiele eigentlich, damals ja dann sicher auch noch nicht Konsole, sondern wirklich mit einem Mark einwerfen.
Genau, und die Arcade-Automaten. Hier im Kino Metropol, da hatten sie wunderbare Geräte gehabt und da bin ich gerne hingegangen.
Gab es irgendeinen Favoriten, an den du dich erinnerst?
Scramble habe ich total geliebt. Phoenix. Dann gab es auch den Asteroids natürlich, die haben wir jetzt mittlerweile alle auch im Museum.
Ja, ich erinnere mich, dass, ist ja kein Geheimnis, ich habe ja in der Scala gearbeitet, wir hatten da aber nicht so einen dollen, der Donkey Kong, der stand hier im Metropol und hätte man sich wahrscheinlich nicht vorstellen, gerade jetzt, als ich da vorbeigegangen bin vorhin, da wird jetzt der Super Mario-Film propagiert, der jetzt gerade läuft. Ja, wenn man denkt, das war dann irgendwann ja Anfang der 80er, das heißt, das sind über 40 Jahre her und diese Figur ist immer noch populär und wird fortgesetzt.
Ja, und das Interessante ist auch, dass es eine Zeit gab, als, hören wir mal ein bisschen im Hintergrund die Flippergeräusche, als diese Videospiele aufkamen und die Flipper immer weniger wurden, hatten die Flipper-Hersteller auch versucht, diese Videospielthemen auf die Geräte zu adaptieren. Also wir haben auch einen Super Mario hier stehen, der genau das, oder Street Fighter, auch so ein Gerät, wo eben das Videospielthema auf den Flipper übertragen wurde.
Und Pac-Man auch noch als Pac-Man eines genau, der allerersten Videospiele, die damals auf Konsolen rauskamen. Und aber so erinnerst du dich, wann und wo du zuerst an einem Flipper gestanden hast?
Ich weiß, in der Wied gab's ja mal die Milchbar.
Ja.
Und da standen auch Flipper. Und ich meine, dass ich da auch gespielt habe. Aber so richtig, aber das ist so der Gedanke, den ich da im Hinterkopf habe.
Ich erinnere mich dran, dass ich seinerzeit im Hansa, also nicht in der Hansa-Kogge, die heute beinahe untergegangen ist und wo man von außen kaum durchgucken kann, weil die Wände komplett mit Nikotin zu sind. Die Vorgängerkneipe, das war das Hansa hier vorne in der Marktstraße. Und da sind damals die vorrangig junge Leute hingegangen. Und da stand, wenn man reinkam, wenn ich mir vorstelle, wie klein das war, wundert es mich, weil das schon fast dann ein Drittel des gesamten Kneipenraumes ausgefüllt hat. Da stand ein Harlem Globetrotter
von Williams. Ja, ein Klassiker, absoluter Klassiker.
Und ich habe da ganz schön Frust mitgeschoben. Also mein Talent war jetzt nicht so überbordend, wobei ich mich tatsächlich auch immer wundere, wie kriegen die Leute, die das richtig gut können, das hin, dass sie den Ball so lange im Spiel halten.
Es ist wirklich faszinierend, weil ich bin selber auch kein guter Flipperspieler, ganz klar. Flipper ist kein Glücksspiel, sondern ein Geschicklichkeitsspiel. Ja. Und es gibt da wirklich auch Techniken. Es gibt sogar Bücher, in denen die Spielpraktiken beschrieben werden, wie man am besten flippert. Und es ist, wie gesagt, ein Geschicklichkeitsspiel und es ist teilweise sogar als Sport wird's angesehen. Also es gibt Weltmeisterschaften und wir hatten am Anfang, als wir aufgemacht hatten, 2006 haben wir, wie gesagt, gegründet, 7 oder 8 hatten wir auch die Deutsche Flipperliga bei uns zu Gast. Und die spielen über das Jahr in kleinen Ligen, jeweiligen regionalen Ligen, ihre Meisterschaften aus und dann treffen sie sich zu einem kompletten Spiel, wie eine Meisterschaft eben. Und die haben sie hier bei uns gemacht. Und da habe ich wirklich gesehen, wie gut man Flipper spielen kann.
Okay, aber du hast dich davon nicht ins Boxhorn jagen lassen und du spielst bis heute, oder?
Ich spiele bis heute, aber ich muss ganz offen sagen, nicht besonders gut, ganz klar. Denn dieses Projekt Flipper Museum, das hat so viele Bereiche, wo man sich engagieren kann, da bleibt gar keine Zeit mehr eigentlich fürs Spielen.
Ja, das kenne ich so ein bisschen ähnlich aus einem anderen Bereich, dass viele engagierte Kampfsportler halt häufig auch dazu dann tendieren, eine eigene Schule aufzumachen. Mhm. Und die sind dann auch ruckzuck an dem Punkt, wo sie halt nur noch mit Verwaltungsaufgaben beschäftigt sind und dann nicht mehr dazu kommen, den Sport auszuüben, der Sport, der sie dazu gebracht hat, das zu machen, weil sie ihn so geliebt haben.
Ja.
Puh, nochmal rausgekommen. So, hier piepst schon wieder einer. Nochmal einen Schritt zurück. Also von einem dann zu 6 bis 7, wenn ich das richtig verstanden habe, so zur Gründungszeit. Da braucht man ja, denke ich mal, eine ganze Menge Zeit für. Umsonst sind die ja auch nicht, so wie du schon sagtest. Ja, 900 Mark habe ich vorhin gesagt, geht ja noch. Aber wenn das dann schon 6 oder 7 sind und den Platz dafür muss man ja auch noch haben. Also das, wie hat sich das entwickelt? Wie kam es dazu, dass diese Faszination so groß war, dass du ihr so viel Raum in deinem Leben und so viel Energie auch hast zuwenden können?
Ja, das ist halt schon so, ein Sammler ist ja auch gern Jäger und Sammler. Und wie gesagt, mich hat das einfach fasziniert. Also grundsätzlich mal sage ich, was finde ich an dem Flipper überhaupt faszinierend? Das ist zum einen das Spiel als solches, aber ich finde das auch begeistert, dieses Artwork, das Design oder die Idee, dass unter einer Glasscheibe mit Mechanik und Elektronik eine Geschichte erzählt wird, die man quasi mit dem Ball dann erforscht oder mit der Kugel. Das fand ich irgendwie faszinierend. Und dann war das, ich habe dann irgendwie so Anzeigen geschaltet in der Rheinzeitung, suchen Flipperautomaten, und dann kamen auch immer welche und haben gesagt, ja, wir haben hier noch einen Keller stehen und den können Sie haben. Und dann ging das immer weiter. Das Problem, was ich damals hatte, ich hatte kein Kombi. Also, dann habe ich mir am Anfang ein Kombi ausgeliehen, und das kann man natürlich zweimal machen, das kann man dreimal machen, aber nicht so wie oft, wie ich das benötigte. Und dann stand ich irgendwie eines Montagsmorgens im Katasteramt in Koblenz in der Tiefgarage und habe auf einen uralten Omega A gesteigert, den die da im Betrieb hatten und dann ausgemustert hatten. Und dann habe ich mir den dann ersteigert und bin damit auf meine Fahrt gefahren, habe die Geräte eingelagert, und die habe ich schon am Anfang bei uns im Keller eingelagert.
Ist denn der Keller ein geeigneter Lagerraum? Denn die sind ja nicht immer ganz trocken, und ich kann mir vorstellen, dass diese empfindliche Mechanik und Elektronik leicht leiden kann, wenn nicht alle Rahmenbedingungen stimmen.
Absolut richtig. Trocken, kühl und nicht feucht, das ist natürlich eine gute Lagerbedingung. Die haben viele Keller nicht zu bieten, aber wir haben das Glück, oder bei uns ist es so, dass der Keller sehr groß ist und dass er auch trocken ist. Und von daher habe ich den innerhalb kurzer Zeit dann vollgestellt. Und der ist heute auch das Magazin von unserem Museum.
Okay, und du hattest es vorhin angedeutet, also die Beziehungsgeschichte verlief dann nicht so, dass die damalige Partnerin gesagt hat, entweder die Flipper oder ich.
Nein, zum Glück nicht. Also ich hätte mich dann natürlich für meine Frau entschieden, aber das war gar kein Thema, ganz klar.
Aber sie hat vielleicht schon auch ein bisschen dazu mit angestoßen, als die Bude zu voll war, dass es dann zu dem gekommen ist, was wir jetzt hier genießen dürfen.
Genau, sie hat das dann in die richtige Bahn gebracht, möchte ich mal sagen, weil es war auch wirklich die Zeit, das aus diesem reinen Hobby-Sammeln irgendwie zu profinanzieren. Das war gegeben.
Und dein vorhin schon erwähnter Elektropartner, der war die ganze Zeit mit an Bord,
oder? Absolut, und der ist mit Museumsgründer und ist auch heute noch immer, jeden Donnerstag treffen wir uns dann sind wir sozusagen Schrauberabend, will ich mal sagen. Dann versuchen wir, die Geräte wieder ans Laufen zu bekommen. Und da haben wir auch noch Unterstützung von einem ganz jungen Mann, Jakob Bori, der, das ist auch faszinierend, der ist da im Alter von irgendwie 10 mit seinem Vater jede Woche gekommen zum Flipperspielen und ist immer weiter da hineingewachsen, hat irgendwann gesagt, ich möchte mich gerne bei euch da engagieren, geht das? Und heute ein ganz, ganz wichtiger Beitrag zu unserem Museum.
Wow.
Ja, fand ich schön. Auch faszinierend, weil das eben genau das ist, was man mit dem Museum ja auch machen möchte, auch die Jugend zu gewinnen für dieses Spiel. Ja.
Na, und es gibt ja auch das Thema Museumspädagogik, ja. Und da reißt sich ja manch einer ein Bein aus, um Themen erlebbar zu machen.
Absolut,
und
ja.
Da seid ihr hier natürlich in einem ganz großen Vorteil. Das Einzige, was man tun muss, um es erlebbar zu machen, ist halt die
ja,
Kisten
nein.
am Laufen zu halten.
Du hast da absolut recht. Das ist genau das, was wir bei den ganzen Museumskollegen ja auch mal wieder erfahren. Wie komme ich an das Exponat? Wie kann ich als Museumsbesucher an das Exponat kommen? Wie kann ich das erleben? Wir haben im Deutschen Museum in Bonn, da steht der Adenauer Mercedes, den kann man sich da anschauen. Aber noch faszinierender wäre ja, wenn man die alte Strecke, die Konrad Adenauer immer gefahren ist, über den Rhein, wenn man die sozusagen mit dem Auto erleben könnte.
Ja.
Und das ist halt eben Museum zum Anfassen. Und bei uns ist es halt die Grundbedingung. Weil Flipper erleben kann man eben nur, wenn man Flipper spielt.
Ja.
Und wenn ich einfach die Geräte hier hinstelle, dann sind die ausgeschaltet und dann sieht man, ja gut, 4 Beine, irgendwie ein Holzgestell, schräge Ebene, ja, was ist es, sehen alle gleich aus. Erst durch das Spiel erlebe ich ja, wie sich alles so verändert hat. Also wie, wir sagen immer, wie sich das Spiel hat sich beschleunigt, aber unsere Gesellschaft ja auch. Also es ist auch wieder, wie wir eben über Norbert Elias gesprochen haben, haben wir hier auch diese Widerspiegel, wie sich eine Gesellschaft verändert. Und das sieht man eben auch an den Geräten. Alles wird moderner, wird schneller, wird tiefer, also von den Spielthemen. Die sind also heute missionsbasierend, das heißt also sehr komplex vom Spielablauf, obwohl das Spielprinzip ja sehr überschaubar ist. Schräge Ebene, Kugel kommt von unten, die Kugel darf unten nicht ins Aus gehen und mit den Flipperfingern habe ich die Möglichkeit, darauf einzugreifen.
Ja. Nochmal zurück zur eigenen Geschichte. Ja. Also in der Milchbar gab es dann ein paar Erlebnisse, und aber So richtig gepackt hat es dich dann wirklich erst in dem Moment, als du diesen ersten Flipper dir selbst zugelegt hast.
Genau.
Und welches Gerät war das?
Das war Star Trek The Next Generation.
Ah so, okay. Ah, The Next Generation.
Ja, es gibt verschiedene Modelle und das war eben aber ein Gerät, was eben dieser Staffel in den 80ern, 90ern, hat das angefangen, Next Generation, gewidmet war. Es gab vorher auch, haben wir auch hier stehen, noch von der klassischen Serie 1, 2 Geräte, dann gab es von Data East noch ein Gerät und eben diesen.
Und du sagtest vorhin, bist da ein bisschen über den Tisch gezogen worden, also erstmal war an Spielen gar nicht zu denken oder war er zumindest funktionstüchtig?
Er hat funktioniert, aber er hat ein, ja, heute weiß ich das ja, ein Gleichrichterproblem gehabt, das heißt, er ist jedes Mal wieder abgestürzt und, aber das hat Harald alles
also gefixt. Das heißt, wie lange habt ihr ungefähr gebraucht, bis ihr dann so weit wart, sozusagen, so können wir jetzt auch damit spielen?
Das hat so ein paar Wochen gedauert. Das war so ein, also wie gesagt, er funktionierte ja grundsätzlich, ist nur jedes Mal wieder abgestürzt, damit ist das Spiel natürlich beendet gewesen. Und so ging das dann über die Wochen, haben wir den dann wieder, oder Harald schwerpunktmäßig, wieder ans Laufen gebracht. Und dann lief er auch ganz okay.
Wenn ich das richtig im Kopf habe, vielleicht habe ich sogar hier erfahren, es gibt ja hier doch auch ein paar pädagogische Dinge noch im Zusatz, aber das war ja, glaube ich, auch mit ein Grund für den Niedergang dieses Genres, dass dadurch, dass viel Mechanik und viel Elektronik da drin ist, dass die Dinge einfach wartungsintensiv waren und natürlich, solange sie nicht gelaufen sind, dem Gastronomen auch keinen Pfennig eingebracht haben.
Genau.
Und der Mechaniker halt auch nicht umsonst zu bekommen war. Und ich kann mir vorstellen, da kommen wir sicherlich gleich noch zu, das ist ja enorm vielseitig. Und je einfacher irgendein Gerät ist, umso leichter ist es zu reparieren. Dann brauche ich nur 2-3 Ersatzteile vorzuhalten und gut ist. Aber wenn ich mir vorstelle, jeder sieht anders aus, Ich nehme an, dass die mechanischen Bauteile, einige werden wahrscheinlich ähnlich oder gleich sein, aber viele sind wahrscheinlich auch völlig individuell. Das heißt, wenn jetzt ein Gastronom anruft und sagt, die Kiste hier klappt nicht mehr, der kennt die Fachbegriffe möglicherweise nicht, dann kommt der Mechaniker hin und stellt fest, ja, wenn ich das Ersatzteil mitgenommen hätte, wäre es eine Sache von 5 Minuten gewesen.
Ja. Aber also es ist klar, die Kombination zwischen Mechanik und Elektrik, die neigt natürlich zu Fehleranfälligkeit. Ja. Und so der klassische Situation war, dass ein Aufsteller zum Beispiel in einer Gaststätte den Automaten hinstellt, je nachdem wurde dann unterschiedlich abgerechnet, aber dann reißt da ein Gummi, was ja ein durchaus Verschleißteil ist, und dann ruft der Wirt an, hier, guck mal, da ist der Gummi gerissen, das Gerät kann man dann nicht benutzen, weil die Kugel immer hängen bleibt, und dann kommt der angefahren, fährt dann 20, 30 Kilometer bis zum Aufstellungsort, macht den Gummi, sozusagen erneuert den, schaut in die Kasse und sagt, ich mach das nicht mehr. Ich gehe dann lieber in die Geldspielgeräte oder sowas. Mhm. Das war so ein typischer Punkt. Und weil es ja auch ein Geschicklichkeitsgerät ist, ist es natürlich auch so, dass, ich würde mal sagen, die Stammgäste in der Gaststätte, dass die dann auch relativ schnell das Spiel so beherrschen, dass sie sehr lange für sehr wenig Geld spielen. Und letztendlich ist der Flipper ja ein Gerät, mit dem jemand Geld verdienen will.
Ja.
Und das ist natürlich so ein bisschen das Problem auch gewesen. Und dann sind die Geräte auch, das andere Problem ist, dass man auch mittlerweile gar keine Fachkräfte mehr hat, die Flipper auch wirklich reparieren kann. Wir kriegen ständig Anfragen von Privatleuten, ob man nicht ihren Automaten da reparieren könnte. Was wir nicht machen können, weil wir selber froh sind, dass wir unsere Geräte halbwegs mit unseren Vereinskräften da am Laufen haben.
Ja, Vereinskräfte, also inzwischen sind es dann ja, Moment, eben rechnen, 4 plus 10 plus 3, 17 Jahre, wenn ich das richtig sehe. Wie groß ist der Verein denn?
Wir haben einen sehr überschaubaren Verein von 9 Mitgliedern.
Oh, das ist ja wirklich überschaubar. Und wie ist es dazu gekommen? Also wie konntet ihr dann, also aus dieser Zweierkonstellation raus, da habt ihr dann gesagt, wir möchten das gerne professionalisieren, wir wollen da ein Museum draus machen.
Ja.
Wie kommt, also das sind ja auch hier schöne, große, geräumige Räume. Wie viel Quadratmeter sind es ungefähr?
So 450 bis 500 Quadratmeter.
Das ist ja auch nicht ganz ohne. Wie seid ihr da rangekommen?
Da haben wir das Glück, dass das mein Eigentum ist, das Haus. Und von daher konnte ich das dann auch dem Museum zur Verfügung stellen.
Ah, okay.
Und gut, ja. Also und mit dem Verein, wie gesagt, kleine, überschaubare, aber sehr leistungsfähige Crew, will ich mal sagen. Und wir haben ja technisch durch den Harald und den Jakob haben wir da ja die Seite abgedeckt. Und meine Eltern machen schwerpunktmäßig, die sind auch Vereinsmitglieder, die Museums während der Öffnungszeit die Betreuung.
Ah ja, okay. So, das heißt aber, dass es am Ende, also ich will da jetzt nicht in Details eindringen, aber am Ende funktioniert das Ganze nicht zuletzt auch, weil du in der Lage bist, es dir zu erlauben. Denn also nicht jeder hat ja irgendwo noch 450 Quadratmeter, von denen er sagen kann,
die
bringe ich da ein.
Klar, natürlich, das ist mit Herzblut und auch gerade jetzt, wenn ich an Corona denke, hätte man das eigentlich zumachen müssen.
Ja.
Da wäre das Projekt gescheitert und das wollten wir einfach nicht. Und deshalb haben wir das durchgezogen.
Ja, aber das ist ja auch das Schöne oder das ist ja eine Eigenschaft von allen und ich denke, man darf hier durchaus von Kultur sprechen, im kulturellen Bereich. Am Ende funktioniert er ja immer nur dadurch, dass es Menschen gibt, die da rein investieren, die da sowohl Herzblut als auch eben monetäre Mittel oder Sachmittel einfließen lassen.
Ja.
Sonst gibt es das nicht und das bereichert ja andererseits unsere Welt einfach ungemein.
Absolut und ich bin gebürtiger Neuwieder und ich freue mich einfach, dass ich das auch letztendlich auch für die Stadt natürlich als so ein softer Infrastrukturfaktor auch machen konnte, zusammen mit dem Verein natürlich.
Ach, und ich weiß gar nicht, ob der so soft dann tatsächlich ist, weil es ist ja nach wie vor eben ein Alleinstellungsmerkmal. Und wie ist das, also wie sind die Öffnungszeiten? Vielleicht kannst du das kurz?
Die Öffnungszeiten sind eben, weil wir es ehrenamtlich betreiben, in unserer Freizeit, Samstag und Sonntag von 14 bis 18 Uhr. Und das kann man seit 2006 bis auf einen Tag, da hatten wir nebenan einen Gebäudebrand, da mussten wir zumachen, aber sonst haben wir immer aufgehabt und das finden wir auch ein bisschen, sind wir stolz drauf.
Ja, und Man kriegt ja wahrscheinlich auch so ein bisschen mit, wie groß ist denn das Einzugsgebiet?
Ja, das ist vor allen Dingen auch sehr, sehr interessant, weil die ersten Gäste kamen nicht aus Neuwied, sondern was ganz schnell da war, waren sehr viele Gäste aus dem Raum Nordrhein-Westfalen, aus dem Ruhrgebiet, aus dem Köln-Bonner Raum. Mhm. Die waren sehr, sehr früh da. Und dann hat es etwas gedauert, bis so die Koblenzer Schiene, Mainzer Schiene kam und die Neuwieder. Wir haben es heute noch, und das finde ich immer wieder interessant, dass Leute sagen, ja, ich wusste gar nicht, dass es das gibt, oder ich bin da immer dran vorbeigefahren und jetzt bin ich zum ersten Mal da. Ja. Aber wie gesagt, Ruhrgebiet war sehr gut, da ist natürlich auch eine sehr flipperaffine Gemeinschaft, will ich mal sagen, und die haben das sehr früh entdeckt und besuchen uns dann auch.
Also vielleicht können wir hier mit dem Jeder ein Fersch Podcast ein bisschen dazu beitragen, dass der Prophet dann auch im eigenen Land gehört wird.
Sehr gerne. Aber ich darf auch sagen, dass in den letzten Jahren natürlich auch ganz viele NeuwiederInnen gekommen sind. Und das freut uns natürlich total. Ja.
Dein Zugang zum Thema, wir hatten es vorhin, kam ja durchaus aus einem wissenschaftlichen Hintergrund. Wie sieht es denn da aus? Also, In irgendeiner Form ist es ja durchaus auch ein im weitesten Sinne soziologisches Thema. Ja. Gibt es denn auch seriöse Forschung zum Thema Flipper?
Also was recht gut dokumentiert ist im englischsprachigen Raum, ist die Geschichte des Flippers. Also die Protagonisten, die Firmen, welche Geräte und so weiter. Nach meiner Kenntnis, und das ist auch so eine Idee, die ich da noch im Hinterkopf habe, ist gerade diese soziologische Aufbereitung noch nicht stattgefunden. Und da wäre es auf jeden Fall, wäre da viel Potenzial. Und da denke ich mal vielleicht, wenn ich pensioniert bin, dass ich dann mal da dran gehe.
Aber zwei Diplome sind ja dann schon da. Dann könnte das dritte dann die
Doktorarbeit
werden. Das wäre dann
die Dissertation gewesen. Ja, das hatte ich dann schon so angedacht.
Ah ja, na warum nicht?
Ja.
Welcher Bereich wäre dann auch Soziologie?
Wäre dann soziologisch, oder? Ja. Also aus meiner, man kann sich ja dem Thema von unterschiedlichen Bereichen annähern, aber ich hätte dann eher so einen soziologischen Ansatz.
Ja, und da es diese Diplomarbeiten gibt, was machst du, wenn du nicht das Flipper-Museum betreibst?
Also meine hauptberufliche Tätigkeit, ich bin Geschäftsführer beim Betreuungsverein der Arbeiterwohlfahrt in Neuwied.
Ah ja, okay, also etwas mit Menschen.
Mit Menschen, sehr schön, das finde ich auch gut. Und auch diese, ich sag mal, diese Flipper-Automaten, zu denen kam ich auch, weil das ist eine andere Sache ist, als mit Menschen zu arbeiten. Mit Menschen zu arbeiten ist wunderbar, aber gerade meine Arbeit als gesetzlicher Betreuer, da ist es selten, dass man etwas beenden kann, weil es ist natürlich wie das Leben, das ist ja ständig in Bewegung. Und bei so einem Flipper-Automaten, das war auch so ein Grund, warum ich damit angefangen, den hat man irgendwann dann repariert und dann ist er fertig. Ja. Und dann macht man Abschluss. Und
Vorübergehend,
genau. Ja. Aber es ist ein sehr schön, also ich liebe meine Arbeit sehr und es ist ein schöner Kontrast auch nochmal zu der Arbeit hier.
Ja, und wie viel Zeit nimmt die Arbeit hier so in Anspruch? Oder vielleicht mal überhaupt, also du hast von Restaurieren gesprochen. Mhm. Das ist ja nun auch etwas, was gar nicht so einfach ist. Ja. Also es gibt ja viele Dinge, die an so einem Gerät kaputt gehen können. Und es gibt Farben, die ausbleichen. Mhm. Und da kann man jetzt schlecht einfach mal in den Baumarkt fahren und sagen, hier fehlt ein Stück Rot. Da pinsel ich dann mal drüber, wird schon gut sein. So funktioniert das ja mit Sicherheit nicht. Mhm. Das ist doch bestimmt eine ungeheure Expertise, die man sich da aneignen muss.
Ja gut, die Frage ist ja auch, was will man restaurieren? Möchte ich das Gerät besser machen, als es ursprünglich war. Das ist nicht unser Ziel. Also wir wollen auch diese Patina bewahren. Also wir reinigen natürlich die Geräte, wir bauen die komplett auseinander. Die werden dann komplett die einzelnen Teile gereinigt und so weiter. Wenn man jetzt Plastiken hat, die ersetzbar sind, dann werden die auch ersetzt. Aber zum Beispiel ans Spielfeld gehen wir nicht dran. In dem Sinn, dass wir die jetzt irgendwie nochmal nachlackieren oder nachbearbeiten. Weil wir wollen da schon diese Patina auch bewahren.
Okay. Und aber trotzdem, es gibt ja dann Teile, für die es ja wahrscheinlich, ist ja bei man kennt es aus dem Automobilbereich, Ja. Da ist ja auch oft schwierig, die größte Schwierigkeit noch Ersatzteile zu finden. Ja. Da gibt es dann auch Experten, die Ersatzteile nachproduzieren. Das wird hier ja wahrscheinlich eher nicht der Fall sein.
Jein, sage ich mal. Als wir angefangen haben, war das Problem wirklich, diese Ersatzteile zu bekommen. Das heißt, wir haben die eigentlich alle aus den USA importiert. Weil da gab es immer schon eine viel größere Flipper-Szene und da gab es auch Firmen, die Flipper-Teile verkauft haben. Ja. Und es werden auch noch welche produziert. Du hast ja eben auch gesagt, wie sieht das aus mit den jeweiligen Geräten? Also es gibt immer Standardbauteile, sei es Spulen oder Flipperfinger etc. pp., die für Geräte von gewissen Firmen aus gewissen Zeitstellungen sozusagen dann gleich waren.
Ah, ja.
Und die kann man dann natürlich auch immer noch kaufen.
Also die waren dann unterschiedlich dekoriert, aber so vom Bauteil her gleich.
Ja, also wenn ich jetzt überlege, zum Beispiel die Elektronik, die ist dann weitgehend gleich. Es gibt dann bei den modernen Geräten eben, gab es dann diese Mainboards, also Elektronik, wo sozusagen diese ganze Spielintelligenz hinterlegt wurde. Und dann gab es eben die mechanischen Teile, die waren in der Regel auch gleich. Also man hat die gleichen Spulen verarbeitet an den jeweiligen Stellen. Was individuell immer war, ist natürlich für das jeweilige Modell das Spielfeld selber und die Anordnung der verschiedenen Spielteile, also die Schlagtürme etc., die Flipperfinger, wo sind die positioniert. Und das ist eines dann individuell, das ist dann bisweilen schwierig zu bekommen und das andere ist standardisiert, das bekommt man recht leicht.
Ah ja.
Und dann ist es nochmal abhängig, wie beliebt und wie häufig wurde das Gerät hergestellt.
Ja.
Also ich hatte eben ja schon den Addis Family erwähnt und mit über 20.000 Exemplaren, der meistgebaute, den könnte man aus Bauteilen theoretisch neu zusammenbauen. Mhm. Da gibt es alles. Da gibt es Spielfeldplastiken etc. pp. Wir haben aber hier zum Beispiel auch den Super Flipper. Das sind, soweit ich weiß, weltweit noch 9 Geräte vorhanden. Oder dokumentiert zumindest. Und wenn dort etwas kaputt ist, das ist der erste Videospielflipper der Welt gewesen, da findet man nichts mehr.
Und
das ist dann das Problem.
Der läuft bei euch auch oder der steht hier nur?
Den haben wir hier stehen, der funktioniert, aber wir schalten ihn nicht im normalen, regulären Betrieb ein, weil einfach die Gefahr besteht, dass da wirklich etwas kaputt geht und dann wäre das schwierig, wieder zu...
Einer von 9 ist... muss ich gerade dran denken, auch in der Zeit, als Flipper noch ein großes Freizeitvergnügen waren, da lief, und der passt zumindest so von der Lichtstimmung her dann auch wieder rein, der Film Diva in den Kinos. Mhm. Und der endet damit, dass da so ein Citroën DS in die Luft gesprengt wird, der damals auch schon ganz selten war.
Genau.
Und wo einem, wenn man ein bisschen Faible für so alte, schöne Sachen hat, das Herz geblutet hat, weil damals gab es noch keine Special Effects, wo man so ein Ding, ohne es zu zerstören, in die Luft jagen konnte.
Genau.
Und das wäre hier bei einem von 9 natürlich auch ein ziemliches Drama, wenn der hier einfach beim Spielen dann die Grätsche machen würde.
Wir sind so sehr froh, dass wir ihn überhaupt präsentieren können. Und von daher belassen wir es dabei, dass er ausgeschaltet ist, aber dass man zumindest sehen kann.
Ja. Du sagtest, so ein guter Spieler bist du dann nicht, aber spielst du denn regelmäßig oder kaum?
Eher kaum, würde ich sagen. Also regelmäßig auf gar keinen Fall. Es ist so, dass man dann am Donnerstag, wenn man dann mal diesen Schraubeabend hat, dann spielen wir zum Schluss noch mal ein paar Spielchen bisweilen. Aber es ist auch so, ich könnte theoretisch ja abends hier immer in das Museum gehen und spielen. Aber ich komme schlichtweg nicht dazu. weil, ich meine, ich bin ja auch froh, ich habe Familie und habe auch immer andere Aktivitäten. Und von daher spiele ich relativ selten.
Ja. Eine Frage dann bezogen auf das Spielen selbst. Du hast es vorhin ja schon mal angedeutet, auch die Rahmenbedingungen, also auch wenn das Grundprinzip des Spiels gleich geblieben ist und im Grunde sehr einfach, also groß erklären, brauche ich ja zunächst jemandem nichts, das erklärt sich alles von selbst. Entweder geht der Ball in der Mitte aus oder rechts oder links und wenn man Glück hat, kann man rechts und links noch irgendwie einen Riegel vorschieben. Mehr ist es ja im Grunde nicht. Aber du hast ja angedeutet, die neueren Geräte, die arbeiten ja mit Szenenmodi, mit verschiedenen Episoden, die sich da abbilden lassen. Und Die kommen ja aber für gewöhnlich ohne eine Bedienungsanleitung oder wenn eine sehr rudimentäre. Wie finden die Leute, die sich damit wirklich auskennen, denn überhaupt raus, was sie wann machen müssen, um was zu aktivieren? Weil das ist für mich bei diesem Spiel eigentlich immer ein, ja, weitgehend, also damals in den Zeiten, wie gesagt, im Hansa, da irgendwer wusste dann, okay, wenn das da, wir hatten auch ein sogenanntes, das haben alle immer das Ausgehlämpchen genannt. Ich glaube, damit konnte man, hätte man dann, wenn das an war, hatte man die Chance, entweder einen Freispiel oder einen Extraball zu bekommen.
Genau,
und in der Regel ist aber dann, kurz bevor man es geschafft hat, der Ball irgendwie doch rausgerutscht. Deshalb hatte das die, aber wenn einem nicht jemand gesagt hat, wofür das, okay, da stand dann extra Ball dran, aber was man tun musste, um das Ding endlich anzumachen, irgendwer wusste das dann zum Glück und irgendwann hat man es auch selbst gelernt. Geht das den Profis auch so oder ist das irgendwo dokumentiert,
wie also, das funktioniert? Also es ist so, wie du schon sagtest, die rudimentären Spielregeln, die findet man normalerweise an dem Gerät selber. Mhm. Das war früher immer so eine kleine Karte.
Ja.
Es waren immer zwei Kartenfelder. Das eine Kartenfeld hatte die Bepreisung sozusagen, das andere hat dann die Spielregeln rudimentär. Ich sage immer den Gästen, wenn sie fragen, ja, wie funktioniert das, schießen sie dahin oder versuchen sie das zu treffen, was blinkt. Das ist so ein ganz klassisches, wie gesagt, es ist ein sehr rudimentäres Spiel auf der einen Seite. Und dann kann man halt sagen, bei den moderneren, die sind missionsbasiert. Das heißt, man muss halt verschiedene Missionen sozusagen anspielen, dass die aktiviert werden. Und dann sagt einem bisweilen durch das Blinken auf die jeweiligen Ziele oder auch durch die Sprache, wo man hinspielen soll. Es gibt allerdings natürlich, die Spielregeln sind ja sehr differenziert bisweilen und die gibt es dann im Internet, kann man die dann eben auch einsehen sozusagen. Okay. Und die das professionell machen, die haben natürlich die Regeln alle klar, beherrschen die.
Und die spielen dann auch unabhängig vom Gerät, weil das ist ja schon halt auch ein ziemlicher Unterschied, also so die Mechanik ist ja zum Teil unterschiedlich. Es gab ja auch, ich weiß nicht, ob das nur mal so ein Zeitphänomen war, wo es dann in der Mitte zwischen den beiden Flippern nochmal ein Stäbchen gab, wo es auch, genau. Also wenn er genau in der Mitte durchkam, da konnte er nicht raus, dann ist er zurückgepoppt und so. Damit muss man ja dann wahrscheinlich anders spielen, als wenn dieses Ding nicht da ist. Aber jemand, der das mit tiefer Sorgfalt macht, den kann ich an jeden Apparat stellen und der erzielt an jedem dann gleich hervorragende Resultate.
Ja gut, er wird, denke ich mal, an jedem Gerät grundsätzlich mal erfolgreich spielen, aber natürlich hat jedes Gerät so seine Eigenarten, das ist klar. Es gibt der Star Trek zum Beispiel, der war immer bekannt dafür, den ich da hatte, dass an den Seiten die Kugel so schnell ausgeht.
Ja.
Und so. Und dann gibt es eben auch Geräte, die haben unterschiedlichen Multiball. Apollo 13 hat einen 13-fachen Multiball. Oh. Das heißt, das sind bisweilen 13 Kugeln auf dem Spielfeld. Das kann man dann nicht mehr wirklich zielführend spielen. Aber es war dann einfach auch ein Marketing-Gag, dass man sagt, Apollo 13, wir machen den höchsten Multiball. Aber es ist klar, die Geräte haben grundsätzlich, sind sie vergleichbar, schräge Ebene und so weiter, das ist alles klar. Und von den jeweiligen Zeitstellungen sind sie auch vergleichbar, aber jedes Gerät ist dann trotzdem spezifisch gesehen nochmal anders.
Mhm.
Und das muss man dann, weil es Geschicklichkeitsspiel ist, erlernen.
Und wie laufen dann, also du sagtest, es gab hier schon mal eine Meisterschaft, wie laufen die dann konkret ab? Also treten da zwei am gleichen Gerät gegeneinander an oder muss jeder an fünfen die höchsten Resultate erzielen? Oder?
Also das ist eine hochkomplizierte Wissenschaft für sich, die ich auch nicht vollständig durchdrungen habe. Es gibt da erstmal verschiedene Systeme, Schweizer System, Deutsch, wie man da spielen kann. Aber es ist natürlich schon so, dass man grundsätzlich gegeneinander spielt und derjenige, der an dem Gerät oder die besten zwei oder der beste, geht dann in die nächste Runde sozusagen und dann wieder an anderen Geräten. Weil das Problem ist ja auch die Punktvergabe. Ich kann nicht ein Gerät aus den 70er Jahren von den Punkten vergleichen mit einem Gerät aus den 90er Jahren.
Nee, das war ja auch sehr inflationär.
Richtig, das war absolut inflationär. Wir haben ja auch den Flipper mit dem ersten One-Million-Shoot, also wo man mit einem Treffer sozusagen 1 Million Punkte erreichen konnte. Und beim Abschießen von einem Star Trek, da hat man schon schnell 8 Millionen Punkte zusammen. Also es ist einfach sehr inflationär gewesen. Der Hintergrund war natürlich auch, dass man, wie ich schon sagte, es ist ja ein Gerät, was die Leute anlocken sollte zum Spielen. Und man kann natürlich dann super sagen, ach, ich habe jetzt ja 5 Millionen Punkte an dem Flipper da geschafft und du hast nur 100.000 an dem anderen. Mhm. Deshalb hat man so ein bisschen auch immer wieder hochgedreht, diese Möglichkeiten der Punktzahlen zu erreichen. Und deshalb kann man die Geräte in so einer Meisterschaft eben nicht von den Punkten her vergleichen. Sondern man, in der Regel gibt man dann wiederum, dass man sagt, derjenige, der hat sich, ist in der nächsten Runde. Oder man kann auch sagen, wir geben so und so viele Punkte für den Gewinner, für den zweiten und für den dritten. Und dementsprechend kann man dann eben einen Sieger oder Siegerin ermitteln.
Aha. Und gibt es Überlegungen? Ich meine, die Voraussetzungen sind ja nur im Grunde bestens hier, so einen World Cup oder sowas mal wieder herzuholen?
Momentan haben wir das jetzt nicht auf dem Schirm. Die Bedingungen sind sehr gut. Was ein Problem bei uns allerdings ist, es ist alles sehr eng.
Ja.
Es ist alles sehr beengt. Und wenn man dann natürlich, wir haben hier über 100 Geräte stehen, aber das heißt, die können wir auch sozusagen, könnte bei jedem eine Person hinstellen. Aber diese Meisterschaften, haben bisweilen mehrere hundert Teilnehmer.
Oh.
Und dann wird es ein bisschen schwierig. Aber ausgeschlossen ist es nicht. Ja.
Also das heißt, die karren dann eher die Maschinen zu den Menschen. Also die suchen sich dann Veranstaltungsorte, wo sie dann gezielt die Geräte aufbauen und gehen nicht an Orte, wo schon entsprechend viele sind.
Das ist ein Thema, dass man die zusammenbringt. Aber es gibt auch andere Einrichtungen, die einfach etwas mehr Platz haben. Und dann kann man die auch dort machen.
Okay.
Grundsätzlich könnte man die hier auch fortführen, nur momentan ist das jetzt nicht angedacht.
Wir könnten jetzt auch noch auf die Historie des Spiels selber eingehen, aber das lasse ich, glaube ich, jetzt mal außen vor, weil ich möchte auch noch ein bisschen mit dir über Norwid sprechen.
Ja.
Und es ging mal wieder wahnsinnig flott hier alles. Aber also eine technische Frage habe ich auf jeden Fall noch. Weil jeder, der das Spiel kennt, freut sich darüber und hat es sicherlich schon mal gehört, zumindest in dem Fall, also wenn man nicht gut genug spielt, so wie wir beide wahrscheinlich, dann hört man es ja zumindest, wenn es diese Endzahlabstimmung gibt, wo dann nochmal ausgelost wird.
Die Lotterie.
Und dann... dann kommt ja dieses Klacken, wenn man ein Spiel geschenkt bekommt.
Ja.
Und so mal rein, man hört das immer und das ist ja erstaunlicherweise auch bei allen oder bei so gut wie allen Geräten gleich, hat sich auch, glaube ich, im Lauf der Jahrzehnte nicht verändert. Also dieses intensive, laute Klacken, wie wird das denn rein mechanisch erzeugt?
Also da ist im Prinzip ein Knocker, also eine Spule, die auf ein... Metallstück schlägt. Das ist relativ einfach.
Ja. Wie das aber kommt, dass sich daran so, also so wir haben darüber gesprochen, sehr vieles hat sich irre entwickelt und hier hätte ja auch der Hersteller, der sagt, wir machen jetzt hier für jeden Treffer 10 Millionen, damit wir nachher im Milliardenbereich, weil die Leute das besser finden. Das wäre ja auch ein Punkt gewesen, wo man hätte sagen können, wir machen da jetzt eine irre Fanfare oder sonst irgendwas. Ist ein ungeschriebenes Gesetz anscheinend, dass man da nichts dran macht. Hm?
Ja, also das ist jetzt die Frage. Das müsste ich schon mal wirklich schauen, ob das bei den ganz aktuellen Geräten noch genauso ist. Es gibt so ein paar, ich will mal sagen, traditionelle Sachen, wie so ein Flipper eben funktioniert. Und da gehört eben diese Lotterie bei den, zumindest bei den elektronischen Geräten auch dazu und eben auch dieses Knocken. Dazu gehört auch klassisch Tilt natürlich.
Ja.
Auch das ist ewig da und das ist auch bei den heutigen Geräten noch da, weil es immer so eine, die Idee von den Spielern war ja auch gerne mal das Gerät auszutricksen. Und deshalb hat natürlich die Industrie gesagt, wir machen da eben dieses Tilt-Pendel, also wo dann sozusagen Kontakt geschlossen wird, wenn das Gerät in irgendeiner gewissen Winkel verstellt wird oder zu stark gerüttelt wird, damit eben das Spiel dann ausgeht. Ja. Und ja, das sind eben so traditionelle Geschichten. Und das ist auch nochmal ein Punkt, auf den ich gerne nochmal einkommen möchte, wie wir das mit dem bei uns im Museum mit dem Spielen handhaben.
Ja.
Weil es gibt viele Bereiche oder die meisten, eigentlich alle, die wir jetzt so kennen, die bieten Freispiele an. Das heißt, die Geräte sind auf Freispiel gestellt und man bezahlt einen Eintritt, eine gewisse Flatrate sozusagen und kann dann unbegrenzt an den Geräten spielen. Das war von unserer Seite von Anfang an kein Konzept, was wir verfolgen wollten. Einfach vor dem Hintergrund, es ist ein Geschicklichkeitsspiel und das lebt davon, dass man eine Münze einwirft, dass man dann einen Startknopf drückt, dass man die Kugel abschießt und das Spiel spielt. Und wenn man das alles im Freien hat, sozusagen, hat man diese ursprüngliche Idee des Spiels, ja, nimmt man ja gar nicht mehr wahr. Das ist ja eben auch so, dass wenn man die Kugel ins Aus ist, dass man sich ärgert und dass wenn man einen Extraball gewinnt, dass man sich freut. Und das ist eben bei uns von Anfang an, hatten wir das mit dieser D-Mark verfolgt. Wir hatten also am Anfang immer deutsche Mark gegeben das war auch sehr bei den BesucherInnen sehr, sehr begeistert aufgenommen worden, weil wir sozusagen diese alte Währung noch hatten. Die passt auch wunderbar zu den Geräten. Nur über die Jahre sind uns doch etliche tausend Markstücke abhanden gekommen. Und dass wir nachher nur noch mit ganz geringen Mengen, und dann ging nicht mehr. Deshalb haben wir jetzt den Flipper-Taler oder Flipper-Mark bei uns eingeführt. Und dann kriegt man beim Eintritt eben auch diese Münze sozusagen. Und mit der kann man das Gerät anspielen. Und du glaubst gar nicht, wie viele gerade junge Menschen gar nicht wissen, wie man so einen Automat in Gang setzt. Die Klar. fangen an zu wischen und die kennen das ja häufig nur als Videospiel, als ja, Simulation. Ja, ja. Und dann stehen die davor und dann leuchtet da ein Knopf Start und die wissen gar nicht, dass man da drauf drücken muss. Und dass dann die Kugel. Also das ist wirklich schön zu sehen. Und ja.
Ja, auch das ist ein Teil der Faszination oder ja, einfach merkt, Dinge verändern sich und ja, jedes hat seine eigene Qualität. Also ja. Ich habe in letzter Zeit auch verschiedentlich solche Simulationen ausprobiert. Mhm. Und eine Sache, die mir dann hier aufgefallen ist, als ich eben auch gelegentlich hier zu Besuch war und gespielt habe, dass da Dinge passieren, die in der Simulation nicht passieren, die vielleicht auch nicht wirklich gewollt sind, aber dass eben der Ball auch mal nach oben prallen kann ja. und gegen die Glasscheibe und dann vielleicht irgendwo drüber hüpft, wo er eigentlich gar nicht hin soll ja. und so. Das sind ja Dinge, die bei so einer Simulation ausgeschlossen sind und so. Ja, einfach diese mechanische Welt auch unser Leben vielleicht ein bisschen besser abbildet, ja. Indem ja auch häufig die Dinge passieren, von denen man denkt, die können gar nicht passieren.
Ja.
Das hat in meinen Augen was.
Ja, das ist ja das, was ich eben sagte, auch mhm. diese sozusagen Modelleisenbahn unter Glas, so auch dieses Spiel, mhm. diese Mechanik mit der Elektronik. Mittlerweile gibt es sehr, sehr gute Visualisierung, also mhm. virtuelle Automaten, aber dieses 3D hat man nicht.
Ja.
Und letztens war ein Studierender von der TU Köln bei uns und der hat ein ganz interessantes Projekt, was sie da verfolgen. Die wollen also sozusagen dieses 3D-Element da in diese Visualisierung einbringen und ich bin gespannt und wenn die soweit sind, stellen wir gerne das Gerät hier auch aus und präsentieren das.
Ja, also jetzt vielleicht mal ganz kurz, wir haben es schon mal angedeutet, die Öffnungszeiten und du hast auch schon drüber gesprochen, wie das funktioniert, also früher mit Markstücken, ja. Einer der wenigen Orte, wo man die noch sehen konnte, aber jetzt sind sie fast alle geklaut. Und jetzt mit Marken, die dem Markstück so ein bisschen nachempfunden und die auch die gleiche Größe dann haben, oder?
Genau, ja. Wir haben diese Münze, hier siehst du sie ja, die Zuhörerinnen können das jetzt nicht sehen, aber wir haben das schon versucht, ein bisschen an diese Mark anzulehnen, aus der Tradition. Und die ist aber so, grundsätzlich konnte man diese Münzprüfer dementsprechend einstellen, dass sie dann auch diese Münzen
so. Und das also wer jetzt hier hinkommt, der kommt unten, der sucht sich einen Parkplatz. Das ist ja in Neuwied viel kritisiert, dass es hier viel zu wenig Parkplätze gäbe. Für mein Empfinden sind es genug, aber man findet hier in der Nähe problemlos
welche. Also hat noch kein Gast sich diesbezüglich negativ geäußert.
So, dann kommt man hier unten an, wird freundlich empfangen und zahlt einen Eintritt. Der liegt bei?
6 Euro für Erwachsene und in den 6 Euro sind 5 Freispiele inkludiert.
Ja,
also und bei den Kindern und andere Senioren, Schwerbehinderte etc. 3,50.
Okay, also und dann bekommt man 5 von diesen
genau, 5 von den Flipper-Talern,
ja. Und kann dann eben hier 5-mal spielen.
Richtig.
Kann auch alles, wie das gewohnt ist. Also man kann auch in 4er-Gruppen dann entsprechend sich zusammentun und so weiter. Und wenn man dann ganz enttäuscht ist, dass es schon vorbei ist, dann kann man sich auch weitere Taler
kaufen. Dann kann man sich auch weitere Taler noch kaufen, genau.
Okay. Und das ist aber nicht das komplette Angebot. Es gibt ja auch die Möglichkeit, für Veranstaltungen zu nutzen, richtig?
Richtig, also Betriebsfeiern oder solche Dinge, Geburtstage, da kann man das auch gerne mieten.
Ja. Und das auch nur während der regulären Öffnungszeiten oder auch unabhängig davon? Also gibt es da auch Sondervereinbarungen?
So Weihnachtsfeiern oder Betriebsfeiern kann man auch unabhängig von den normalen Öffnungszeiten mieten.
Und wir sitzen hier ja auch in einem Lounge- oder Barbereich. Mhm. Das heißt, auch der kann dann entsprechend genutzt werden.
Absolut, also der kann dann auch genutzt
werden. Wer das Ganze dann vielleicht bei einer Firmenveranstaltung nutzen möchte, der hat die Möglichkeit, dann hier auch Catering entsprechend unterzubringen.
Und, richtig.
Und wie viele Personen, würdest du sagen, können hier maximal gleichzeitig sich austoben?
Also ich sage mal, wir haben ja noch Außenbereiche und so weiter. Das ist ja sehr weitläufig. Da sind noch 100 Personen kein Problem.
Na, das ist doch was. Also es ist schon wirklich absolut was Besonderes. Und ich glaube, ja, du beobachtest das ja wahrscheinlich auch. Wie ist das, wenn zum einen vielleicht ganz junge Menschen hier hinkommen? Also du sprichst hast ja auch von Kindergeburtstagen gesprochen. Du hast vorhin schon gesagt, die kommen erstmal gar nicht klar damit. Spüren die diese Faszination?
Ja, absolut. Also das ist häufig, dass Eltern kommen mit ihren Kindern. Wir hatten auch mal eine Situation, die werde ich nicht vergessen. Da hat ein Vater gesagt, an dem Flipper-Automaten, also dieses Modell, da habe ich deine Mutter kennengelernt. Und das sind natürlich wunderbare biografische Erinnerungen, die wir in dem Alter sozusagen damit verbinden. Und die Eltern bringen gerne ihre Kinder auch mit, um zu zeigen, guck mal, das ist das Gerät, mit dem wir früher gespielt haben. Und dann ist vielleicht am Anfang so eine gewisse Hemmung, weil es ja kein Touch-Display hat. Und man merkt dann auf einmal, wie diese Begeisterung zunimmt, wenn man mit dem Gerät interagiert.
Ja.
Und das ist halt eben dieses Vermitteln, was ja beim Museum auch immer ein Thema ist. Da freuen wir uns, dass wir das an die nächste Generation sozusagen oder nächsten Generationen weiterbringen können.
Ja. Thema nächste Generation. Du hast vorhin gesprochen, dass bei euch der Fachkräftemangel sich zumindest bei einer Person so ein bisschen von alleine erledigt hat. Aber auch das hier, wenn es Perspektive haben soll, muss es ja wahrscheinlich oder wäre es wünschenswert, dass es noch mehr Engagierte gibt und vielleicht auch jüngere Engagierte. Seid ihr da entsprechend offen? Also wenn jemand sagt, wow, absolut faszinierend, ich bin auch Bastler oder Elektroniker oder was auch immer, solche Leute können auch gerne auf
sehr
euch
gerne,
zukommen.
Sehr gerne. Einmal für die technische Seite, aber auch für die Museumsöffnungszeiten. Da sind wir ganz offen und würden uns freuen.
Ja. Schön. Ja, ich wollte ja noch ein bisschen über Neuwied sprechen. Jetzt machen wir einfach mal den ganz großen Cut. Du hast ja auch schon den einen oder anderen Beitrag gehört. Von daher hattest du zumindest Gelegenheit, dich vorzubereiten. Mhm. Also eine Antwort wäre naheliegend, aber mal gucken, welche kommt. Mhm. Einen persönlichen Lieblingsort hier in Neuwied?
Das sind
er greift
so viele.
Sich an die Nase.
Nein, das ist so viel. Das Thema, und das ist eigentlich schön, dass du mich auch darauf ansprichst, ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, dass gerade, ich meine, ich lebe es halt meiner Geburt in Neuwied mit ein paar Jahren, als ich studiert habe in Siegen und ich auch mal wieder nach Bonn fahre, zu meiner Frau. Neuwieder neigen dazu, Neuwied nicht so ganz wertzuschätzen.
Ja.
Und das ist so ein bisschen der Punkt, was mich da stört. Und weil ich finde, die Lebensqualität in dieser Stadt ist sehr hoch, ist höher als viele vielleicht denken. Wir haben wunderbare Kulturszene, 66 Minuten Theater, wir haben den Zoo, wir haben alles Mögliche und Röntgenmuseum, wunderbare Ausstellung, weltweit eine führende Ausstellung für diese Möbel und die wird so wenig gewürdigt, finde ich.
Ja, wir sprechen hier gerade zwei Tage nachdem Lajos Wenzel als Intendant des Schlosstheaters verabschiedet wurde. Und da erinnere ich mich noch mal dran oder erinnere ich die Zuhörenden dran, was der seinerzeit gesagt hat, der ja als nicht neu wieder hier hingekommen ist. Und der hat so ein bisschen den Vergleich, weil er auch dort schon viel gearbeitet hat. Der sagte dann so schön, naja, also die Kölner, die sind besoffen davon, wie toll ihre Stadt ist. Mhm. Und wenn man sich die mal mit offenen Augen anguckt, also von schön kann man da tatsächlich auch
definitiv
nicht sprechen.
Nicht.
Und die Neuwieder reiten eben komplett auf den Dingen, die vielleicht nicht so schön sind, rum, anstatt eben die Qualitäten in den Vordergrund zu stellen.
Ja, und mein Zweitwohnsitz ist in Bonn-Bad Godesberg und auch da kann ich sagen, da wachsen die Bäume auch nicht in den Himmel, ganz klar.
Ja, dieser also ich habe hier so ein bisschen rausgehört, dass das für dich durchaus auch ein Anliegen war, dieser Stadt etwas zu geben und zur Attraktivität beizutragen. Es gibt ja das große Problem, was halt nicht Neuwied alleine hat, dass im Grunde die Innenstädte als der Ort, wo man zum Einkaufen hinfährt, also das hat sie ja für lange Zeit attraktiv gemacht. Auch da muss man sagen, früher waren das Märkte, die gab es irgendwann auch nicht mehr. Also so Entwicklungen sind ja im menschlichen Leben ganz normal und die finden statt. Und sich da jetzt hinzustellen und irgendwie Klimmzüge zu machen, dass es wieder so wird, dass alle Leute zum Einkaufen in die Stadt kommen, das ist ja zum Scheitern verurteilt, weil es gibt halt heute andere Methoden, wie man kaufen kann, und der beste Fachhändler kann dem höchstens etwas entgegensetzen, wenn er enorme Beratungsqualität hat, aber auch das ist ja nicht für alle Dinge, also vieles, ja, wofür man früher einfach in die Stadt musste, dafür muss man heute nicht mehr hin. Das hier könnte ja so ein Ansatz sein, wie man diesen Leerraum füllen kann. Und ihr tut das ja hier schon. Denkst du, dass das eine Entwicklung sein wird? Weil ja, irgendwas muss ja dahin, ja, wo momentan kein komplettes Vakuum ist. Und ich will hier auch nicht beschwören, dass es überhaupt keine Einkaufsmöglichkeiten mehr gibt. Aber dass die Zeiten 80er, 90er Jahre, als alles dahin geströmt ist, zurückkommen, das wird ja nicht mehr der Fall sein. Denkst du, dass solche im weitesten Sinne kulturelle oder vielleicht auch populärkulturelle Angebote, dass man die noch ausweiten könnte und dass man dadurch mehr Leben auch bringt?
Ja, absolut. Also ich denke, diese Städte, nicht nur Neuwied, sondern allgemein, die Innenstadtlagen sind wirklich, wie du schon sagst, gehen weg von reinen Einkaufsmöglichkeiten. Man muss sie vielleicht eher umgestalten oder ergänzen durch Freizeitmöglichkeiten, durch kulturelle Möglichkeiten und eben auch Museen etc. Aufenthaltsorte, in denen man sich eben aufhält in der Innenstadt, in denen man Freizeit gestaltet. Das sind sicherlich wichtige Themen. Und du hast aber auch zum Beispiel gerade bei uns in Neuwied ja Firmen oder Geschäfte, die beides fahren, die zweigleisig fahren. Mhm. Und da seit vielen Jahrzehnten, teilweise Alpafoto zum Beispiel, die haben ja schon seit Jahrzehnten einen Online-Shop und gleichzeitig haben sie eine sehr renommierte Laden-Situation.
Ja.
Wo dann auch, wo ich selber weiß, dass viele Fotografen, zum Beispiel aus Bonn oder so, dahin fahren und sich ihre Fototeile erwerben.
Ja, sogar aus Heddesdorf fahren
ja,
sie.
Ja, selbst aus Heddesdorf. Wenn man selbst von aus Heddesdorf den Weg in die Innenstadt wagt, dann kann das nur gut sein.
Ja, ja, nee, also ich weiß da auch die Beratung zu schätzen und die Qualität. Und das Schöne ist da auch, also zumindest ein Argument, das häufig da fällt, der lokale Handel kann durchaus auch bei den Preisen mit dem Internet konkurrieren.
Ja, absolut. Und man hat dann noch den persönlichen Kontakt und das finde ich auch sehr bereichernd.
Ja. Gut, ich glaube, wir sind wieder knapp bei einer Stunde gelandet und bin mir sicher, also ich hätte große Lust, noch entsprechend lange weiterzusprechen. Es gibt
sehr
so
gerne.
Viele Themen, die sich hier noch anschließen ließen. Wie gesagt, die ganze Historie der Geräte selbst. Wann sind die entstanden? Wo sitzen die Hersteller? Gibt es überhaupt noch welche? Ja, die Frage vielleicht noch. Gibt es noch Hersteller?
Es gibt sogar wieder mehr Hersteller, kann man sagen. Also wir hatten ja eben über die verschiedenen Peaks, will ich mal sagen, Höhepunkte gesprochen. Und es gab eine Zeit lang nur noch Stern Pinball als einzige Marke. Und seit, na, ich sag mal so 5 bis 10 Jahren, haben sich doch etliche andere Firmen wieder etabliert, weil eben die Zielgruppe anders geworden ist. Wie gesagt, weg von den klassischen Aufstellern hin zu den privaten Sammlern. Und deshalb werden heute eben auch für diese Sammler Geräte produziert, Limited Editions und so weiter. Und da haben sich einige Firmen jetzt wieder durchaus da gegründet und produzieren auch Geräte.
Oh, schön. Ja. Und nachdem du dich vorhin ja ein bisschen rausgemogelt hast, also du hast ja mehrere Lieblingsorte genannt,
ja.
Dann lassen wir das einfach mal stehen. Gibt es denn wenigstens einen Lieblingsflipper?
Ja, also es gibt welche, die ich, also, sag mal so, der Lieblingsflipper ist definitiv der, mit dem alles angefangen hat, Star Trek Next Generation.
Und der lässt sich auch noch spielen?
Der lässt sich auch noch spielen, den haben wir da. Mittlerweile ist es, sagen wir mal, ein Konglomerat aus vielen Star Trek Flippern, die wir sozusagen zusammengebaut haben, um den zu optimieren. Und ja, der steht unten und den kannst du auch spielen.
Dann würde ich vorschlagen, wir hören jetzt hier mal mittendrin auf. Ich hoffe, Es hat allen, die zuhören, genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wie gesagt, also ich könnte hier noch ewig weitermachen. Aber mein Vorschlag wäre, ich hoffe, du bist da mit dabei, dass wir dann gleich noch einen kleinen Wettkampf, also dass wir ein Spiel gegeneinander an deinem Lieblingsflipper machen. Und ich traue mich ja jetzt, weil du sagtest, so gut bist du auch nicht.
Da brauchst du aber keine Sorgen. Die Chancen sind gut, dass du gewinnst.
Ja, also ich immer wieder toll und ich finde es wirklich, wirklich faszinierend. Neuwied wirbt ja damit, eine bunte Stadt zu sein. Ja. Und bei den vielen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen, die ich immer wieder für den Podcast hier dann verscht finde, stelle ich fest, da ist eine ganze Menge dran. Hier ist sehr, sehr viel geboten. Und ja, das hier ist wirklich ein Kleinod. Da muss man lange suchen, bis man was Vergleichbares findet. Und es macht einfach nicht nur Ingolf Lück riesig Spaß, mit diesen Geräten zu spielen.
Vielen Dank.
Vielen Dank, Axel, für dieses Gespräch.
Ich danke dir. Und
nochmal, zu Beginn war es ja noch relativ ruhig. Inzwischen wurde hier auch ordentlich gespielt. Also wir sind so zu Beginn der Öffnungszeit hier ins Gespräch reingestartet. Ich hoffe, dass ich Peter Dümmler diesmal nicht komplett überfordere, aber ich bin zuversichtlich, dass es ihm gelingt, die Atmosphäre hier zu transportieren. Und wie immer die Empfehlung, jeden, der irgendwas mit Ton zu tun hat, der etwas aufgenommen oder gemischt oder mit Musik unterlegt haben möchte, die Empfehlung schlechthin, Peter Dümmler von Merlin Sound in Neuwied-Heddesdorf. Das war's mal wieder bei Jedern Verscht und es wird weitergehen. Ich habe ein paar spannende weitere Gäste in Planung, die in nächster Zeit kommen, von ganz traditionellen Sachen zu ganz modernen. Und ja, weiterhin werde ich die Vielfalt dieser Stadt darstellen. Noch einmal vielen Dank, Axel Hillenbrand.
Hillenbrand, ja.
Und das war's bei Jedern Verscht und tschüss, Sölder Klaasens Rainer.
Wir kennen keine Erde, wo wären wir auf den Kopf. Bei uns ist keiner der Letzte, bei uns gibt keiner der Erste. Ob der Dünnste oder der Fetzte, bei uns ist jeder der Erste.